Die kürzlich erfolgte Veröffentlichung der RKI-Protokolle, und zwar ungeschwärzt, brachte einen tiefen Einblick in Denken und Handeln von Politik und Robert-Koch-Institut bzw. STIKO. Es zeigt aber auch die Zusammenhänge zwischen diesen Instanzen auf. Der nächste Schritt wäre nun die Frage der juristischen Folgen für die handelnden Akteure. Ich habe mich mit dem Dresdner Juristen Frank Hannig darüber unterhalten. Grüß Gott, Herr Hannig. Herr Hannig, sehen Sie in der Veröffentlichung der RKI-Protokolle auch aus juristischer Sicht eine Zäsur in der Bewertung der Corona-Politik?
Also ich war tatsächlich weniger erstaunt, als ich das gestern gehört und dann gelesen habe, sondern vor allem erschüttert, erschreckt. Ich glaube tatsächlich, dass die Formulierung Zäsur richtig ist. Es ist eine Zäsur, von der ich glaube, dass die meisten Juristen in diesem Land tatsächlich ebenso erschrocken sein werden, weil es sind in diesen Corona-Protokollen klare Straftaten zu erkennen. Ja? Und die sind vorsätzlich vertuscht worden, damit es keiner mitkriegt. Und das ist für mich der eigentliche Skandal. Ja? Es geht hier nicht um ein kleines bisschen Willkür, sondern es geht hier um eine klare Straftat. Es gibt viele klare Straftaten. Es geht um viele juristische Probleme, um Pressefreiheit, um Grundrechte als solche. Aber vor allem ist in dieser ganzen Geschichte eine Straftat zu finden, von jedem, der davon gewusst hat.
Sehen Sie aus juristischer Sicht ein strafbares Verhalten der Verantwortlichen in der Corona-Zeit?
Ja, das ist der Haken, weswegen ich glaube, dass es wirklich versucht wird zu vertuschen, weil zunächst ist der Gedanke gar nicht so offenkundig und mir ist er auch erst gestern Abend beim Lesen gekommen, aber das, was hier Spahn, Lauterbach und andere begangen haben und vielleicht noch viele, viele mehr, ist ganz klar eine strafbare Nötigung nach § 240 des Strafgesetzbuches. Da steht nämlich drin, wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird bestraft mit Freiheitsstrafe. Und exakt das ist hier passiert. Wir haben über die Rechtswidrigkeiten mögen Gerichte noch entscheiden, aber natürlich ist es rechtswidrig, es ist sogar durch Amtsträger, das ist noch eine strafschärfende Maßnahme, ja, oder eine strafschärfende Tatbestand. Wir haben jemanden durch Drohung mit einem empfindlichen Übel rechtswidrig zu einer Handlung genötigt, indem wir nämlich gedroht haben, wir schließen dich aus der Gesellschaft aus, du bist unsolidarisch, du darfst nicht mehr Bus fahren, du darfst nicht mehr ins Ausland reisen, wenn du nicht geimpft bist. Und zwar wider besseren Wissens, weil die RKI-Protokolle zeigen, die Empfehlung war anders, die Empfehlung war keinesfalls so, dass man sagen muss, es muss sofort, es muss jeder geimpft werden, es muss in medizinischen Bereichen geimpft werden, sondern im Gegenteil, die RKI-Files zeigen, dass man durchaus vorsichtiger war. Ja? Und damit habe ich, also nach meinem Rechtsverständnis ist es klar, es muss ermittelt werden gegen die Ex-Minister, es muss die Immunität von Lauterbach aufgehoben werden. Man muss als Staatsanwalt hier reingehen und sagen, Moment mal, ja, haben die Leute denn nicht möglicherweise 83 Millionen Deutsche nicht nur belogen und betrogen, was eine politische Frage ist und einen Vertrauensverlust ungeahnten Ausmaßes bedeutet, sondern haben sie möglicherweise auch 83 Millionen Deutsche rechtswidrig genötigt? Ja? Und das kann man nur durch ein Ermittlungsverfahren. Da muss die Immunität aufgehoben werden, da muss das Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Ich meine, in einem Fall von 83 Millionen Fahrernötigung, in meinen Augen muss man da sogar den Untersuchungshaftbefehl aussprechen, weil jemand wie Herr Spahn sitzt doch mittlerweile längst im Flieger. Ja? Also das ist eine Dimension. Es gibt aber weitere.
Worin sehen Sie eine strafbare Nötigung? Ist es das Verhalten der Politik gegenüber dem RKI?
Also die Nötigung liegt ja darin, dass man mit einem empfindlichen Übel drohen muss. Und wir haben eine Vielzahl von Fällen gehabt, in denen mit empfindlichen Übel gedroht worden ist. Zum Beispiel es ist ja nicht nur gedroht worden, es ist ja teilweise das Übel umgesetzt worden. Also man hat Leute entlassen, ja, man hat ungeimpft entlassen. Wir haben immer noch einen Soldaten in Haft sitzen, der nach der bundeseigenen Rechtsprechung verurteilt werden soll wegen Verletzung der Impfpflicht. Ja. Das muss man sich mal überlegen. Also das ist die Drohung. Die Drohung mit dem empfindlichen Übel ist halt, du verlierst deinen Job, du wirst rausgeschmissen, du darfst nicht mehr Bus fahren, du kannst nicht mehr verreisen, du darfst nicht in den Sportverein und so. Das alles sind Drohungen mit einem empfindlichen Übel. Die sind aber nur dann rechtswidrig, wenn sie gegen geltendes Recht verstoßen. Das ist hier erstmal schwierig, ob das überhaupt der Fall gewesen ist, ob die Rechtmäßigkeit ist. Deswegen sage ich, da muss man ein bisschen drüber nachdenken. Aber hier ist ja vorsätzlich, du gehst noch einen Schritt tiefer, vorsätzlich eine Rechtslage geschaffen worden, die bewusst falsch war. Ja? Das heißt, also in aller Voraussicht nach ist das auch rechtswidrig gewesen. Und dann kommt sogar noch dazu, dass möglicherweise sich auch noch Einzelne da in Bereicherungsabsicht So war genau. Weil wir haben ja den Maskenskandal von Spahn. Und wenn man die einzelnen Puzzlestücke mal zusammensetzt, dann kommt doch raus, dass der Gesundheitsminister Spahn bewusst und vorsätzlich den Konzern Pfizer unterstützt hat, damit der richtig viele Impfdosen verkaufen kann, indem er eine Impfpflicht konstruiert hat, die bewusst von ihm wahrheitswidrig nach dem RKI-Fall nicht bestanden hat. Und dann hat er sich auch noch dran bereichert, indem er Millionen Masken über die Firma seines Freundes oder was das da gewesen ist, bestellt hat. Das muss man sich überlegen. Wir leben doch in keiner Bananenrepublik, also dachten wir. Aber in der Corona-Zeit sind offensichtlich so schwerwiegende Verletzungen des Grundgesetzes und auch einzelner Strafgesetze passiert, dass die Forderung nach einer Aufarbeitung wird nur gehen, ja? Wenn man anhand dieser Punkte jetzt sagt, die Entscheidungsträger von damals müssen aus der Verantwortung genommen werden und sich erstmal der Verfolgung stellen. Und wenn sie am Ende freigesprochen werden und das alles nicht so ist, wie ich das sage, ja, dann können sie sich nicht wieder wählen lassen. Aber es ist ein Unding, dass einem Skandal der Ausmaßes, das einfach ausgesessen wird und man einfach sagt, ja, mein Gott, okay, jetzt ist halt ungeschwärzt aufgetaucht. Nein, es ist geschwärzt worden und bewusst Straftaten von Regierungsmitgliedern, von Beamten, von Amtsträgern der Bundesrepublik zu vertuschen und darüber hinwegzutäuschen, dass es diese Straftaten gibt. Ich rede mich in Rage. Das ist eine Katastrophe.
Handelte es sich bei den angeordneten wissenschaftlich unhaltbaren Maßnahmen überhaupt um geltendes Recht? Und wie sieht es mit einer möglichen Staats- oder Amtshaftung aus?
Tatsächlich ist das so, dass eine Haftung immer dann in Betracht kommt, wenn durch eine rechtswidrige Tat ein Schaden entstanden ist bei irgendjemandem. Und Sie haben völlig recht, aber die Dimension dessen kann ich noch gar nicht recht fassen, ja? Weil natürlich sind Leute verurteilt worden, Leute haben wirtschaftlichen Schaden erlitten, Firmen sind pleite gegangen, Leute, Vorkämpfer wie Ballweg sind wirtschaftlich platt gemacht worden. Wir haben, also, bei mir, meine Geschichte zeigt das ja auch, und zu allerletzt jetzt das Vorgehen gegen das Kompaktmagazin, alles das sind letztendlich Folgen einer Corona-Politik, die bewusst sich über geltendes Recht hinweggesetzt hat, ja, und bewusst Schaden angerichtet hat. Und man muss in jedem Fall, der jetzt in den letzten Jahren da stattgefunden hat, prüfen, wie weit hängt das denn mit Corona zusammen? Ja, ist da möglicherweise eben durch die bewusste Übertretung oder durch das bewusste Vortäuschen in der medizinischen Notwendigkeit zu bestimmten Maßnahmen, ja, solches Unrecht beschaffen wurden, dass eben strafbar ist, und dann gibt es auch Entschädigungsansprüche. Es ist also eben, es ist eine Dimension, die eigentlich, ich glaube nicht, dass die Bundesrepublik einen solchen Skandal jemals gehabt hat. Ganz ehrlich, die Frage ist eben nur, wird diese Dimension erkannt und wird die Staatsanwaltschaft, die ja der Weisung des Justizministeriums unterliegt, ein groß angelegtes Ermittlungsverfahren einleiten? Und wenn sie das nicht tut, also ich weiß nicht, ich sage ganz ehrlich, es wäre. Ja, es gibt keine Worte dafür. Das wäre in meinen Augen das Ende der demokratischen Grundordnung in der Bundesrepublik. Also das muss durch die Staatsanwaltschaft großflächig aufgenommen werden. Es darf hier keinerlei weitere Vertuschung geben. Und ich denke, auch die Öffentlichkeit hat ein Recht und einen Anspruch darauf, voll und umfassend informiert zu werden. Aber das ist eher eine politische Frage.
Herr Hanik, Sie hatten vorhin angedeutet, es gäbe noch eine andere Ebene der Strafbarkeit bzw. weitere mögliche strafbare Delikte. Könnten Sie das genauer ausführen?
Ja, und das Problem ist, dass bei dieser Nötigung es nicht nur strafbar ist, wenn man also bewusst sozusagen als Amtsträger einen falschen Anschein erweckt, sondern auch die Rechtsprechung sagt das, wenn ein Amtsträger zu einer Nötigungshandlung beispielsweise sich den Amtsanschein als Vorteil verschafft, um an das Opfer heranzukommen. Und nun muss man sehen, also diese Nötigung ist in dem Fall nämlich natürlich millionenfach auch Erfolg, indem beispielsweise Polizeibeamte an Opfer herangegangen sind und dann dort unter Umständen Straftaten begangen haben. Ja, auch dort gibt es keine Aufarbeitung. Wir hören immer wieder von Fällen, ich habe das auch in meiner Praxis ja immer wieder gehabt, übergriffige Polizeibeamte, ja, Übermaß. Verbot verletzt, es wurden Leute geschlagen, verprügelt, verkloppt, in übelster Manier. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, muss man selbst hier anfangen zu fragen, was wussten die denn, was wussten ihre Vorgesetzten möglicherweise, was haben die für Dienstanweisungen bekommen? Und sollte sich da herausstellen, dass die in irgendeiner Art und Weise als Amtsträger beteiligt waren, dann müsste auch das aufgearbeitet werden. Dann müsste man im Grunde jede einzelne im Nachhinein aufgetauchte Straftat erneut untersuchen müsste, sagen, dann war das eben nicht polizeirechtlich gerechtfertigt. Dann war es kein einfacher Zwang oder einfache Gewalt, wie man bei der Polizei sagt. Und dann muss man halt darüber nachdenken, ob es dort auch Strafen gibt. Also die Aufarbeitung eines solchen Skandals in medienrechtlicher, in staatsrechtlicher, in verfassungsrechtlicher Hinsicht, aber auch in strafrechtlicher Hinsicht, ist im Grunde eine Mammutaufgabe. Und die für mich spannende Frage ist, das ist so die Gretchenfrage, wird diese Regierung im Interesse ihres Volkes, das sie immerhin gewählt hat, ja, den Mut haben, diese Aufarbeitung anzugehen und zu sagen, gut, wir müssen das eingestehen, vielleicht sind Fehler gemacht worden, die müssen aufgearbeitet werden. Oder wird weiter vertuscht? Wenn weiter vertuscht wird, hat jeder Einzelne in dieser Regierung den Anspruch auf Vertrauen durch seine Wähler gänzlich und endgültig verloren, sage ich ganz ehrlich.
Das RKI diskutierte ja selbst die Frage, ob der Gesundheitsminister ihm Anweisungen geben könne und bejahte diese schließlich. Wie sieht es mit der juristischen Verantwortlichkeit des RKI aus, wenn es auf Geheiß der hohen Politik wissenschaftlich unhaltbare Empfehlungen abgab, auch auf die STIKO bezogen?
Ja, das ist tatsächlich so. Sie haben völlig recht mit genau dieser Frage, weil ohnehin die Rechtsstellung des RKI und dieser STIKO umstritten war. Es sind keine Beamten, die in dem Sinne, das ist kein Ministerium gewesen. Man kann diese Menschen eigentlich nicht zwingen, im Staat sozusagen im Staatssinne zu handeln. Ja? Und dann bleibt es bei ihren ethischen Grundsätzen. Wir haben dort viele Ärzte, wir haben dort viele Wissenschaftler, die bewusst und vorsätzlich auf Anweisungen des Ministers gegen die oder möglicherweise der Minister gegen ihre eigene ethische Überzeugung verstoßen haben. Ja, selbstverständlich. Also erstens können sie sich teilweise strafbar gemacht haben. Das kommt drauf an. Das sind Details, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Muss der Staatsanwalt machen. Und zweitens sind sie aber ethisch nicht mehr tragbar. Ja, die müssen alle ihren Job verlieren, das ist ja mal ganz klar. Weil ja das, was sie in diesen RKI-Protokollen lesen, wo so steht, na ja, und so weiter, gab Zweifel und so weiter. Wenn man es härter sagt, ist das ja das, was Leute wie Bagdi, wie Bodo Schiffmann und ähnliche Mediziner die ganze Zeit gesagt haben. Das ist ja letztendlich, das wird ja denen Recht gegeben, den Wissenschaftlern, den Medizinern, den Ärzten, die auf die Mängel der ganzen Erhebung, Statistik und Prüfverfahren und so weiter hingewiesen haben. Das ist ja nicht so, dass die alle gesagt haben, das ist alles schlecht und es gibt Corona nicht. Dieser Begriff Corona-Leugner ist ja völlig widersinnig und aus der Luft gegriffen. Die Leute haben nur gesagt, man muss es mit sehr viel Vorsicht betrachten. Und genau das hat das RKI auch gesagt. Aber der Minister hat verboten, es nach draußen zu tragen, also haben sie die Klappe gehalten. Das ist ein Skandal. Ne?
Herr Hanik, herzlichen Dank für das Gespräch.